Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 10. April.
Und da liegt eine Klopapierrolle auf dem Schreibtisch.
Romantisch. Ohne Klopapier geht gar nichts. Man muss ständig etwas wegwischen.
Ohne Klopapier geht gar nichts. Das war Julia Pasch, die Geigenbauerin. Ich habe sie schon vor über anderthalb Jahren besucht in ihrem Atelier in Wien. Julia baut Geigen, die von großen Konzertmeisterinnen und Konzertmeistern gespielt werden und die sich auch in den großen Orchestern oft durchsetzen gegen die altehrwürdigen Geigen der Stradivaris und Guarneris und ich weiß nicht was. Julia glaubt daran, dass das Handwerk des Geigenbauers, der Geigenbauerin, ein Handwerk der Gegenwart ist. Sie gehört zu jenen Geigenbauerinnen, die nicht nur restaurieren oder reparieren, sondern tatsächlich auch ihre eigenen Geigen mit eigenem Charakter vorstellen. Und ich habe dieses Interview wieder rausgeholt, weil ich vor einiger Zeit im Deutschlandfunk, glaube ich, ein Interview gehört habe mit Stefan Peter Greiner. Auch er, Geigenbauer aus Bonn, eine Legende, war dann in London, ist jetzt in der Schweiz und ebenfalls einer dieser wenigen Geigenbauer, die Instrumente bauen, die in den großen Orchestern tatsächlich auch erklingen. Ich fand das Gespräch mit Stefan Peter Greiner spannend und habe mich erinnert, dass Julia Pasch eine Schülerin von Greiner ist. Und daraufhin habe ich unsere Begegnung nochmal angehört und finde, sie ist so spannend und sagt so viel über unseren Musikmarkt aus, dass ich euch das nicht vorenthalten will. Also, wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch in das Atelier von Julia Pasch. Wir sind damals eine kleine Betontreppe hochgegangen. Auf der linken Seite eine große Wand mit Vitrinen, auf der rechten die große Werkbank, auf der fleißig an einigen Geigen gebaut wird.
Was ist das hier? Das ist ein Körper, an dem man sozusagen
das Holz... Das ist das Geigenbett eigentlich. Also ich zeige es dir einmal. Ich habe hier einen Korpus, an dem ich gerade arbeite. Habe ich die Wölbung gestaltet, jetzt kommen die F-Löcher da rein und die Stärken werden dann dazu ausgearbeitet, das mache ich alles in einem. Also.
Man braucht gar nicht viel, sieht man. Ne? Also es ist eine Werkbank, es wird ein bisschen geschnitzt, es wird ein bisschen Holz zusammengeklebt und das ist eigentlich schon der Zauber.
Ich habe einen heimlichen Maschinenraum und ein Holzlager zwei Straßen weiter. Da habe ich eine dreirollige Bandsäge und eine Abrichthobelmaschine. Aber eigentlich liegt alles hier. Ich habe in
der großen Vitrine hier, ja.
Habe ich die vorbereiteten Böden, also so beginne ich. Das ist eben das Kuchenstück vom Baum herausgeschlagen.
Sieht einfach aus, wirklich wie ein Stück viereckiges Holz.
Genau, und das habe ich in der Mitte zusammengeleimt, die zwei äußeren Enden zusammengeleimt. Das sieht jetzt aus wie ein Dach. Hier habe ich schon die Futterleisten rausgeschnitten für die Decke. Also ich mache die Futterleisten, das ist ein kleiner Spleen von mir, die in der Geige drin sind, aus dem Holz der Decke der Geige.
Ah, lustig, wenn man eine Tür weiter guckt hier, sind da wie viel? Ja, 30, 40 Schnecken, die aber nicht aus Holz sind, sondern aus...
Die sind aus Gips. Das sind Gipsabdrücke von historischen Schnecken.
Das steht sogar drauf. Hier auf so der Schnecke J. Steiner 1670 genau, oder Lorenzo Storioni 1779. Und die kannst du jetzt sozusagen, ich kann jetzt sagen, ich will eine alte Del Gesù von 1740 haben wir hier. Genau. Da hat jemand, das ist wie so eine Totenhand von irgendeinem Komponisten.
Ja, genau, das ist ein Abdruck genommen worden.
Und die kannst du jetzt nachbauen.
Die könnte ich nachbauen. Es geht mir dabei nicht ums Nachbauen, es geht nur ums Nachvollziehen, das stilistische Nachvollziehen. Es gibt einfach ganz, ganz viele kleine Details bis hin zu Werkzeugspuren, die man hier drin sehen kann und wo man auch nachvollziehen kann, wie jemand gearbeitet hat.
Was sagt dir zum Beispiel so eine Schnecke hier?
Die sagt mir zum Beispiel das Del Gesù. Hier wahrscheinlich im Maul, das nennt man das Maul, da wo der Wirbelkasten in die Schnecke übergeht, in die Volute, wahrscheinlich mit der Säge einfach nur geschnitten hat. Und es gibt hier eine klare Sägespur. Der hat hier
schön
das
ist
nie
es nicht, nach. Ne?
Es ist nicht schön. Del Gesù's Instrumente sind grundsätzlich mal ästhetisch betrachtet erstmal nicht schön. Die wirken nur im Gesamten wahnsinnig schön.
Und schlampert war der, ne?
Ja, der war wahnsinnig schlampert. Alles. Es ist schief und krumm. Aber
es klingt geil.
Manchmal klingt es auch ein bisschen ordinär, finde ich. Also ganz ehrlich, es gibt so eine Schwachstelle, so über die Bank gepeilt wäre, dass sie manchmal etwas zu gewaltig sind und die Finesse manchmal fehlt.
Okay. Das wäre eine super Wetten-das-Wette. Ich erkenne die Schnecke, an der Schnecke erkenne ich die Geige, das ist super.
Das überlasse ich dann meinem Mann.
Deinen Kindern.
Oder meinen Kindern, ja. Genau.
Bei klein gegen groß. Ja, super. Jetzt erzähl uns noch ganz kurz die profanen Sachen, die dich wahrscheinlich jeder fragt. Wenn du so eine Geige anfängst, ich komme jetzt zu dir und sage, pass auf, Julia, ich brauche mal eine coole neue Geige. Und dann besprechen wir uns und ich sage dir, ich kann schlecht spielen, aber die muss alles alleine können. Mhm. Und dann sagst du, okay, ich habe eine Idee. Und wie lange müsste ich dann jetzt warten, bis ich die endlich mal in der Hand habe, um die einzuspielen?
3 bis 4 Jahre.
Bis dahin habe ich es auch richtig gelernt vielleicht.
Genau, das ist das Kalkül dahinter, Axel.
3 bis 4 Jahre braucht eine Geige. Warum dauert das so lange?
Die Geige ist natürlich schneller gebaut, aber ich kann einfach nicht so viele Instrumente auf einmal bauen. Also das ist einfach...
Die Warteschlange dauert so lange. Aber das Bauen an sich dauert wie lange?
1 bis 2 Monate.
Das ist das Schöne. Das ist wirklich hier so eine Stimmung von... Abgeschiedenheit, ja. Handwerk, allein mit der Musik, ja. Das ist schon toll, oder?
Es ist herrlich. Also es ist der privilegierteste Beruf, den man haben kann. Ich beneide tatsächlich niemanden.
Unser heutiger Podcast wird unterstützt von Tourismus Leipzig. Ja, als Klassikmensch reist man viel durch die Welt, aber an kaum einem anderen Ort lebt so viel Musik wie in Leipzig. Hier, wo Richard Wagner geboren wurde, wo Bach 30 Jahre den Thomanerchor leitete, wo Clara und Robert Schumann ebenso residierten wie der Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy. Ja, in Leipzig sind all das keine toten Namen. Hier gibt es die Notenspur, die führt einen durch die ganze Stadt, stets auf den Spuren der Musik zu den großen Museen, die den Komponisten gewidmet sind. Man kann eintauchen, zum Beispiel in die Welt von Bach, in die Zimmer Mendelssohns und seiner Schwester Fanny. Man kann die Wohnung der Schumanns besuchen, in der es immer noch Konzerte gibt. Und klar, auch Wagner wäre nicht Wagner geworden, der er ist, ohne diese Stadt, ohne Leipzig. Fahrt doch einfach mal hin in diese Stadt, die Musik wirklich atmet. Das lohnt sich und am besten nehmt ihr euch gleich mehrere Tage Zeit, denn am Abend geht es natürlich noch in die Oper oder ins Ballett oder in das legendäre Gewandhaus zu Leipzig. Mehr Musik in einer Stadt geht kaum. So, und jetzt zurück zu unserem Podcast. Wenn man über Geigen redet, reden alle über die großen alten Geigen, Guarneri, Stradivari, was weiß ich was. Es ist irgendwie so, als wenn es überhaupt gar keine Geigenbauer seit dem 18. Jahrhundert mehr gegeben hat. Warum gibt es diesen Beruf nicht mehr seit diesen beiden Geigenbauern?
Den Beruf gibt es natürlich noch. Es ist so, dass der Geigenbau seitdem ein bisschen einen falschen Turn genommen hat, so würde ich sagen. Und zwar haben die Geigenbauer nach Stradivari, nach Del Gesù, sich immer mehr darauf konzentriert, das nachzumachen, was schon da ist. Und
weil es perfekt war, weil man gedacht hat, weiter geht's nicht, weiter kann die Entwicklung nicht gehen.
Na, es gab also eigentlich bis in die Klassik hinein diese Instrumente. Stradivari und Guarneri sind ja barocke Instrumente eigentlich. Die wurden in der Zeit gebaut, in der barocke Musik geschrieben wurde. Und damals hat man sich dann auch darauf konzentriert, diese Instrumente, die schon da waren, zu modernisieren. Das geht halt mit einem Streichinstrument sehr gut. Und so wurden diese alten Instrumente immer weiter für die moderne Spielweise, die damals moderne Spielweise adaptiert.
Kannst du uns das praktisch nochmal ganz kurz sagen? Also wie macht man das neue? Also ein anderes Harz, anderes Holz, andere...
Grundsätzlich der Korpus, die Geige besteht aus grundsätzlich mal 2 Grundelementen, das ist der Hals und der Korpus. Und der Korpus ist mehr oder weniger gleich geblieben, bis auf den Bassbalken. Den hat man in größer gemacht, einfach weil mehr Spannung, mehr Druck drauf gekommen ist durch die höhere Stimmung. Die Stimmung wurde immer höher. Und der Hals selbst war nicht darauf ausgelegt, dass man in den hohen Lagen spielt, sondern man hat die Geige grundsätzlich erstmal einfach in den unteren Lagen gespielt. Und
das wäre was für mich, ne? Erste, zweite, dritte Lage, wunderbar, ja, sehr angenehm. Ja.
Das hat sich geändert. Also das ist dann eben im späten 18. Jahrhundert und dann im 19. Jahrhundert, Paganini, da wurden die Kompositionen für die Geige immer virtuoser und so wurden alle Geigen dem angepasst. Und dadurch ist der Hals dann rausgenommen worden, die Schnecke bekam einen neuen Hals, die Schnecken sind natürlich original und das Griffbrett wurde schlanker und dadurch konnte man viel leichter eben mit der linken Hand über den Korpus eigentlich rüberspielen. Und das war eben bei den barocken Originalhälsen nicht möglich. Und
die Idee blieb, eigentlich ist dieser barocke Körper da und ich tune den einfach nur, genau, und mache den genau fit für die Ansprüche der Zeit.
Also eine interessante Sache dabei ist natürlich, dass Steiner, Jakobus Steiner, das war ein Geigenbauer im Alpenraum, der war wahnsinnig berühmt und der hat damals eben auch barocke Instrumente gebaut und die sind in ihrer barocken Form, haben die sehr gut funktioniert. Die sind wesentlich steifer im Korpus und die funktionieren heute so eigentlich nicht mehr. Die sind im kleinen Raum, klingen die sehr schön, projizieren nicht gut, schreien, wenn man es versucht, sie projektiv zu gestalten, einzustellen. Aber Del Gesu und Stradivari vornehmlich, bei den Cellobauern müsste man Montagnana nennen, die haben damals Instrumente gebaut, die sich ins Moderne übertragen ließen und heute auch noch teilweise phänomenal funktionieren. Aber natürlich schwingt der Nimbus bei den meisten mit und es sind viele gute, aber keine herausragenden Instrumente darunter. Aber das, sie hatten schon einen Genius damals und der ließ sich eben ins Heute übertragen oder diese Instrumente haben die Transversion in das Moderne geschafft. Und
das heißt, so, es gab nie einen Bruch, es gab nie einen historischen Bruch, wo irgendjemand mal gesagt hat, okay, nett, was ihr da gemacht habt, aber ehrlich gesagt, wir bauen hier die ganze Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, bauen wir einfach Geigen aus der Barockzeit und tun so, als wenn die heute wären. Genau. Da muss doch mal irgendwann jemand gekommen sein von euch und gesagt haben, ich mache jetzt mal eine Geige aus unserer Zeit.
Ja, pass auf, was dann passiert ist, die Hochachtung für diese Instrumente wurde immer größer. Große Musiker haben gerne auf diesen Instrumenten gespielt. Und die modernen Instrumente wurden irgendwann einfach nur noch als Kopien dieser Instrumente gedacht. Und das ist eigentlich der Todesstoß gewesen, in dem Moment, wo moderne Geigenbauer gesagt haben, ich kopiere. Weil die Kopie ist nie so gut wie das Original. Das heißt, man hat im Grunde auch den Selbstwert als Geigenbauer, als moderner Neubauer verloren. Und das natürlich aus dem heraus, dass diese goldene Periode des Geigenbaus, also nicht nur die von Stradivari, hat auch in seiner Schaffenszeit einen Teil der goldenen Periode, heißt aber, man muss fast von der goldenen Periode des Geigenbaus, des klassischen Geigenbaus sprechen, die hat einfach die Geige sehr, sehr weit gebracht und danach kamen technische Erneuerungen an den Instrumenten. Und dann haben wir, sagen wir mal, das letzte Jahrhundert war also, da gab es einfach gar keinen Innovationsgeist mehr. Und das hat eben dazu geführt, dass wir wirklich nur noch im Sand waren und nur noch im Staub waren vor den alten Meistern.
Jetzt sind wir 2023. Wir sitzen hier in deiner Werkstatt. Das heißt, du bist ja nicht mehr jemand von den Leuten, die sagen, ich will nur einen alten Körper tunen fürs Jetzt, sondern was ist denn deine Philosophie?
Naja, das Spannende heute ist halt, wir haben eine vernetzte Welt, in der wir die Möglichkeit haben, die Instrumente, die uns interessieren, die wir toll finden, zu hören. In einer Stadt wie Wien höre ich regelmäßig großartige Instrumente und gleichzeitig die eben zu vermessen. Wir haben viele Messmöglichkeiten heutzutage und dadurch ein tieferes Verständnis zu gewinnen. Und was mich ganz besonders reizt, ist verschiedene Features, die unterschiedliche Geigenbauer herausgearbeitet haben. Sprechen wir von Montagnana Celli und Stradivari Celli. Die funktionieren sehr anders, klingen beide, also es gibt tolle Exemplare darunter.
Kann man ganz kurz sagen, was der Unterschied ist?
Naja, klanglich ist es so, dass ganz, ganz einfach gesagt, Stradivari Celli sehr gut projizieren, einen etwas sportlicheren Klang haben im Vergleich zu einem Montagnana-Cello oder Goffrilla-Cello, die einfach sehr aus den Bässen herauskommen und so einen warmen, kraftvollen, dunklen Klang. So, genau. Und jetzt muss man davon ausgehen, dass ein Stradivari sich nicht viel mit einem Montagnana beschäftigt hat. Und natürlich, der war in der Entwicklung seiner Instrumente sehr, sehr beschäftigt. Und was wäre denn gewesen, wenn der damals die Möglichkeit gehabt hätte, sich mit Montagnana auszutauschen. Und zwar intensiv und auch das Wissen oder die Herangehensweise von Montagnana in seine Instrumente gesteckt hätte. Und das eben.
Das können wir jetzt erst 300 Jahre später machen. Das ist der Merge, der jetzt passiert.
Das ist jetzt total spannend, weil die Möglichkeit da ist. Wir haben sehr, sehr viele Informationen, die abrufbar sind, auch übers Internet tatsächlich. Und das, was mich immer so triggert, ist die Idee, dass man sagt, was wäre denn gewesen, wenn ein Stradivari einfach 1750 immer noch Instrumente gebaut hätte. Wie hätte er sie denn weiterentwickelt? Weil es gibt in seinem Schaffen einfach eine lineare Entwicklung. Linear, das könnte man darüber diskutieren, aber einfach eine Entwicklung. Der ist nie stehen geblieben, sondern hat immer wieder hinterfragt und neu gedacht.
Und ja, andere Ansprüche, ne? Also durch Komponisten, die sagen, wir wollen es jetzt irgendwie noch schneller, noch höher, noch mit anderen Griffsätzen gespielt haben.
Lebzeiten, genau. Aber das wäre eben jetzt heute, was ich meine, Beethoven hat auch den Klang des modernen Konzertflügels nicht gekannt und trotzdem irgendwie so komponiert. Aber es ist, was wäre, wenn ein Beethoven heute komponieren würde? Was wäre, wenn ein Del Gesù heute Instrumente bauen würde? Und so, das ist die Perspektive, die ich einnehmen möchte, weil ich kann mich in diese Schule, ich habe die Freiheit zu sagen, ich baue in der Schule der klassischen Cremoneser, aber ich baue das jetzt weiter und ich tausche mich jetzt mit den Musikern. Es gibt so gut ausgebildete Musiker wie heute, gab es damals nicht.
Das heißt, du kannst auch hören, du kannst vergleichen, du hast den historischen Rückblick und du hast wahrscheinlich auch Ideen für heute. Was würdest du sagen, was unterscheidet eine Geige von dir zu einer Geige aus dem 18. Jahrhundert? Also was sind denn die mechanischen, technischen, geigenbauerischen Unterschiede, die es gibt?
Ah, das ist eine.
Ist wahrscheinlich nicht mehr. Du bestellst kein Holz mehr, was irgendwie bei Vollmond in irgendwo gemacht wurde. Oder ist das ein Mythos, oder?
Es gibt, also genau. Ich würde eher mal so anfangen. Heute haben wir das Problem, dass es viel zu viele Mythen gibt, die uns alle irreleiten. Über der Klang einer Stradivari ist durch den Lack bestimmt, das Holz ist zu einer bestimmten Zeit geschnitten worden. Und wenn man das intensiv tut, wenn man intensiv Instrumente baut, stellt man fest, dass es nicht den einen Schlüssel gibt, sondern dass es die vielen kleinen Teile sind, die bestimmen, wie ein Instrument klingt und dass man die aufeinander abstimmen muss. Das heißt, man kann mit einem Holz, das 5 Jahre alt ist, genauso ein phänomenales Instrument bauen wie mit einem 300 Jahre alten Holz. Also das sage ich aus Erfahrung.
Nehmen wir mal jemanden, einen populären Geiger wie David Garrett, der damit hausieren geht in der Bild-Zeitung. Ja, und das ist eben auch so die Ebene, auf der wir jetzt reden. Ich habe mir eine, ich weiß gar nicht, was er sich gekauft hat, ich glaube eine Stradivari oder Del Gesù gekauft für lächerliche, tatsächlich 2,5 Millionen oder sowas, also Schnäppsche. Ja, aber wieder wird der Mythos gepflegt, ich bin ein geiler Geiger, weil ich habe diese olle Geige gekauft für ganz viele Millionen Euro. Das muss doch dich auf die Palme bringen und sagen, Alter, komm zu mir, bezahlst nochmal die Hälfte und klingt vielleicht sogar noch besser und du kannst sogar technisch leichter spielen, was dir vielleicht ganz gut liegen würde.
Ja, was heißt, es bringt mich nicht auf die Palme. Es ist am Ende so, dass ich sagen muss, es gibt einfach Musiker, die, der Mythos ist so groß, dass für viele es einfach ein Faktor ist, dass sie sagen, sie schreiben sich das in ihren Lebenslauf, sie schreiben das ins Programmheft, dass sie so ein Instrument spielen und das Publikum hat die Erwartungshaltung, dass das ein super Musiker ist, den sie jetzt hören werden.
Weil er auf einem solchen Instrument spielt.
Genau. Genau, also das ist einfach unsere.
Das ist ein Auto, der fährt Ferrari, der ist reich.
Ganz genau. Also das so ticken wir. Wenn wir sehr, sehr, sehr viel Geld für etwas bezahlt haben, ist das besser. Punkt. Egal was es ist, egal wie es ist. Also da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, dass das natürlich ein rein psychologischer Faktor ist.
Du musst es einfach die Geigen teurer machen. Ja, und sagen.
Genau. Das bin ich. Es gibt einige, die diesen Weg gehen. Ich messe mich in dem Sinne nicht preislich mit diesen Instrumenten, weil natürlich es gibt einen Faktor, das ist der historische Wert dieser Instrumente. Also das sind die alten Meister. Ein Rembrandt kostet auch, was es kostet. Ja? Das ist. ich muss jetzt als moderne Geigenbauerin nicht sagen, ich möchte gerne eine Million für mein Instrument haben. Macht keinen Sinn. Es ist einfach, es gibt diverse Faktoren, warum diese Instrumente so teuer sind. Und weil es einfach ein Investment ist am Ende. Es gibt ja auch keinen Musiker mehr, der diese Instrumente selbst besitzt, außer die, die in den 70ern so erfolgreich waren, dass sie sich das gerade noch leisten konnten.
Ja, das ist die Frage, was eine Paschgeige dann in 300 Jahren wert ist, ne? Die Patina auch drauf. Aber was dich ja auch unterscheidet in unserer Zeit, 2023, ist, du baust Geigen für Konzertmeister, große Orchester und so weiter. Und sie kommen zu dir und sagen ja auch genau, was sie haben wollen. Das ist ja auch ein Vorteil. Also entweder kaufe ich eine alte Geige, die etwas hat, die ich sozusagen mir zu eigen machen muss, oder ich gehe zu einer Geigenbauerin wie dir und sage, pass mal auf, ich möchte gerne einen großen Klang, ich möchte gerne ein schnelles Griffbrett, ich möchte gerne, was weiß ich was, ja, ein schnellere Finger.
Schnelles Griffbrett, das mache ich, das ist eine absolute Verkaufsschlager. Es ist genau das, also was meine Musiker bei mir suchen, ist unter anderem natürlich, dass sie ihren eigenen Klang entwickeln können. Das kannst du mit einer Stradivari einfach nicht. Es ist auch so, dass mir viele gestehen, viele meiner Musiker haben Erfahrungen mit namhaften alten Meistern, lange teilweise auch drauf gespielt und eingetauscht gegen ein Instrument von mir, weil sie sagen, ich will endlich mal meine eigene Sprache entwickeln auf dem Instrument. Und das ist tatsächlich ein großer Faktor, weil du hast einfach bei einem 300 Jahre alten Instrument, hast du im Grunde etwas, was fertig ist, und du musst es nehmen, so wie es ist. Du kannst ein bisschen einstellen, hier und da Klangeinstellung, wie man das bei jedem Instrument machen kann. Das ist sowieso was Tolles an Streichinstrumenten, dass es möglich ist über Stimmstock und so weiter. Aber was das ganz neue Instrument tut, ist, dass es tatsächlich sich adaptiert und lernt von dem Spieler und der Spielerin. Und da natürlich, wenn jemand zu mir kommt, lerne ich die Leute kennen, bevor ich ein Instrument für sie baue. Und dann finde ich erstmal heraus, was sind das für Typen? Wie spielen die? Jeder hat eine völlig andere Herangehensweise zu spielen. Und dem kann ich Rechnung tragen beim Bau. Nächste Frage ist es wahrscheinlich ich kann das über das Modell, also wie ist es grundsätzlich geformt, die Größe der F-Löcher, die Stärken, vor allem die Wölbung. Weil das ist das, was am Ende den Klangcharakter ausmacht. Und natürlich auch Holzwahl und so weiter.
Und das ist ja tatsächlich dann auch das Spannende an eurem Job, ne? Und das verstehe ich nicht, warum das in der Außenwirkung eigentlich nicht so viel wert sein soll, wie das Prestige des alten Instrumentes. Weil, stelle ich mir vor, ich wäre Konzertmeister bei irgendwas, ja, würde ich doch tatsächlich auch sagen, auch für mein Orchester, ich suche, oder ein Intendant oder was weiß ich, ich suche für die ganze Streichergruppe vielleicht auch einen Klang, ja, kann den mischen. Man kann ja wahnsinnig viel machen. Man könnte doch dadurch geeignete Instrumente noch viel mehr Klang erzeugen, oder?
Also ich habe diesen Weg gehe ich mit Quartetten, mit Kammermusikern. Das ist tatsächlich, die sind dafür sehr offen. Wir müssen uns natürlich schon eingestehen, dass die Klassik, also der klassische Musikmarkt ein sehr konservativer Markt ist. Und natürlich die Vermarktung von großen Orchestern läuft natürlich auch über klassische Namen. Und da braucht es natürlich Leute, die da auch eine Vision haben, zu sagen, oh, das ist total spannend. Wir können überhaupt den Orchesterklang nochmal neu definieren.
Das ist ein total spannender Gedanke, eine total spannende Idee. Die Frage stellt sich natürlich, warum machen das so wenig Orchester?
Ich glaube, das ist ein Riesenschritt für ein Orchester, das zu tun. Und die meisten Klangkörper sind halt etabliert und haben einfach auch schon einen, so, wer ist derjenige, der sich hinstellt und sagt so, und wir definieren unseren Klang jetzt neu?
Neues Orchester wahrscheinlich.
Ganz genau. Also ich glaube, so meine Beobachtung ist schon, dass nach der Corona-Pandemie dafür ein besserer Wind herrscht, dass manche Musiker sagen, sie wollen eigentlich mit dem klassischen Markt, da wollen sie nicht zu abhängig von sein, weil er sie auch künstlerisch vielleicht ein bisschen abtötet. Und dass manche Musiker einfach sagen, was können wir denn ändern? Was kann es denn, wie kann es anders sein? Und ich bin sicher, es wird diese Tendenzen auch geben. Und das trifft halt auch da rein, dass wir sowieso ein total neues Selbstbewusstsein im modernen Instrumentenbau jetzt haben.
Das ist so, ne? Das wäre jetzt meine letzte Frage tatsächlich, ob du auch unter deinen Kolleginnen und Kollegen merkst, dass ihr euch nicht mehr als die Nachahmer und die Tuner der alten Geigen versteht, sondern dass es tatsächlich innovative Leute gibt und wo du auch sagst, oh, der hatte was da entwickelt, eben genau das, was du gesagt hast. Ne? Wir haben die Möglichkeit, in Kontakt zu sein, dass du auch bei einer Kollegin oder beim Kollegen merkst, wow, bin ich nicht drauf gekommen, aber cool, das nutze ich jetzt auch mal.
Also ehrlich gesagt würde ich da sagen, das sind noch ein paar Blüten, aber es treibt mehr dahin. Also es gibt leider, muss ich sagen, immer noch genug Leute, die sich wirklich rein über die Kopien, die sie machen, identifizieren. Es ist auch ein leichterer Weg, weil das leichter zur Anerkennung führt, weil natürlich musst du ein breiteres Kreuz haben, wenn du dich hinstellst und sagst, ich kopiere das Instrument nicht mehr und das ist jetzt, wir entwickeln das jetzt neu und das ist jetzt mein Stil. Den muss man nicht hau drauf sofort hinlegen, sondern man kann das langsam entwickeln. Auch ein Stradivari hat jahrzehntelang nach seinem Lehrherr oder zumindest dem, an dem er sich orientiert hat, Niccolò Amati gebaut. Aber er hat einen eigenen Stil entwickelt und das muss das Ziel sein.
Cool. Also scheint so zu sein, dass da noch eine ganze Dimension offen ist in der klassischen Musik, die wir ziemlich lange verpennt haben, muss man mal sagen. Aber du sagst, die Öffnung, die ersten Öffnungen sind da.
Findet statt, ja. Es ist, und das geht natürlich immer im Dreiklang. Also das sind die Musiker, die wir, die Erbauer und die Instrumente. Also das war schon immer so. Nur wenn sich nicht viel entwickelt, dann kann auch von den Instrumenten nicht viel kommen. Und da findet einfach gerade etwas statt. Und das Potenzial ist enorm. Was einfach gerade, wir haben die Möglichkeiten als Erbauer einfach über so viele technische Möglichkeiten, wo es jetzt nicht darum geht, dass ich anfange zu fräsen und zu kopieren, was leider auch wieder eine Tendenz ist, dass Leute beginnen, alte Instrumente zu scannen und noch genauer zu kopieren.
Aus dem Digitaldrucker rauszuziehen.
Nein, ohne Spaß. Also jetzt nicht Digitaldrucker, aber Digitalfräse. Also das, und da ist der Erkenntnisgewinn natürlich minimal, weil man das selber nicht getan hat. Also der Bau von Instrumenten bleibt ein Handwerk und gleichzeitig konservieren wir Handwerkstechniken, die in der Tischlerei zum Beispiel schon längst verloren gegangen sind. Und das heißt, mein Beruf bleibt die Hochachtung vor dem, was schon geschaffen wurde. Nur man muss diesen Anspruch haben, der Zwerg auf den Schultern der Riesen zu sein und zu sagen, ich kann aber ein bisschen weiterschauen, weil ich bin jetzt und hier und die nicht mehr.
Also wir werfen alle große Schatten und das Licht ist am Ende des Tunnels. Also Leute, seid mutiger da draußen, lasst euch auf was Neues ein. Und es gibt ja auch viele, glaube ich, Kunden oder Kundinnen von dir, die beides spielen, ne? Die sowohl ein altes Ding haben als auch eine Geige von dir und sozusagen auch auf Situationen wechseln. Also man muss ja nicht immer die gleiche Geige haben.
Nein, und das ist ja genau, das ist ja auch das Spannende. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem lange ein Instrument entwickle und alle entwickeln sich, ich hinterfrage, was ich tue, Musiker hinterfragen, was sie tun und entwickeln sich dadurch weiter. Und jetzt, wenn es jetzt jemanden gibt, der spielt dann lange mein Instrument, wir sind schon sehr weit gekommen und dann kommt nochmal ein neuer Einfluss von einem schönen historischen Instrument da rein, dann kann man sich auch wieder neu hinterfragen und aber das auch wieder in die Weiterentwicklung stecken.
Julia, vielen Dank.
Gerne, Axel.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.